Ja, hallo Marka.
Guten Morgen.
Guten Morgen, ich begrüße dich. Ja, ich freue mich, dich heute mal erspüren zu können. Ich war einmal schon im Satsang bei dir. Genau. Meine erste Frage ist, was bedeutet der Name Madhuka?
Madhuka ist ein Name aus dem Sanskrit, den mir mein Meister gegeben hat. Punjabi oder auch Papaji genannt. Mhm. Und er schrieb damals auf den Zettel, wo er den Namen gegeben hat, die Übersetzung in Englisch: Beloved, sweet like honey. Oder Geliebter, süß wie Honig. Mhm. Ja. So im Hindi würde Madhuka heißen Honigmacher.
Okay. Und was bedeutet das für dich? Weil ich hätte gerne gewusst, was das für dich für eine Bedeutung hatte. Weil ich fange jetzt gerade an, dein Bild zu bekommen.
Ich brauche jetzt an sich keinen neuen Namen. Das hatte ich mir jetzt nicht gewünscht gehabt, aber ich habe damals noch gelehrt, Pranayama und Meditation war, habe einen Retreat gegeben in Byron Bay in Australien. Mhm. Und plötzlich wurde mir klar, dass Papajis Körper demnächst, in den nächsten Jahren gehen wird, weil damals war er dann schon 85. Und dann stand in mir der Wunsch, ihn zu fragen nach einem Namen, wie wir das sagen würden, das Selbst mich sieht, also wie der mein wahrer Name ist, nicht der Name, den meine Eltern mir gegeben haben, aus ihrer Prägung heraus oder ihrem Wunsch, sondern wie so die absolute Wahrheit mich sieht. Und es war eigentlich sehr, sehr schön, den Namen anzunehmen, weil er von einer Süße spricht. Ja. Damals, ist ja schon lange her, das war 1995, war ich jetzt äußerlich noch heftiger, habe ich mich heftiger wahrgenommen wie heute. Ja? Und deswegen war es eine schöne Prophezeiung. Ja? Mhm. Und es ist ja auch was mich fasziniert, dass in der absoluten Stille, ja, in der absoluten Wahrheit, wo eigentlich es kein Ich mehr gibt, ja? kein Ich-Person und dadurch ja auch nicht so diese Dualität der Erfahrung, ja, von süß, sauer oder gut oder schlecht oder heftig oder sanft. Dennoch, so die Seinserfahrung hat was sehr, sehr Süßes, was Liebevolles. Ja. Wenn man sagen kann, warum ist eigentlich die Essenz, die Wahrheit, warum ist die Liebe, ja, warum ist die süß, aber so ist sie nun einmal. Und ich habe damals sehr konsequent diesen Namen angenommen. Mhm. Und dadurch war es auch wie eine Katharsis, ja, wie praktisch das vorherige Leben abgeschlossen war. Und ein neues Leben hat begonnen. Und erstaunlicherweise, weil ich weiß, dass sehr viele beispielsweise Sannyasins, die auch spirituelle Namen bekommen haben in Pune, die haben in Deutschland das nie gestattet bekommen, den Namen auch offiziell zu benutzen. In meinem Fall war es wirklich so, dass ich den Namen dann auch eintragen lassen konnte in meinen praktischen Ausweis. Und offiziell gilt es, und da gibt es ja so eine Regel, die heißt dann Ordensname, ja, oder wenn man sagen spiritueller Name. Das ist praktisch wie mein Ordensname.
Der Papst hat ja auch
einen. Der hat eben auch einen Ordensnamen.
Der darf auch.
Und wird halt nicht Ratzinger genannt, sondern heißt dann sowas wie ähnlicher.
Ja, schön. Wie bist du dazu gekommen, Satsangs zu geben? Du hast ja gerade erzählt, dass du vorher was anderes, natürlich auch schon in der Richtung, aber
ja.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du einfach für die Menschen da bist, die
in den 90er Jahren, dass ich eingeladen wurde, von Menschen in ihr Land zu kommen und da zu lehren. Ja. Da zu lehren, am Anfang war das in Dänemark, und andere Länder, eigentlich in Japan. Ich habe als die ersten Jahre, so im letzten Jahrtausend würde ich sagen, gar nicht in Deutschland gelehrt, weil ich ja auch nicht in Deutschland lebte, sondern eben in Indien und in Holland, in Amsterdam. Das war mein Wohnsitz. Und ich bin erst eingeladen worden in diese Länder, um da zu lehren von Menschen, die sich halt angezogen gefühlt haben von mir. Und ich kannte eigentlich früher, wie gesagt, habe ich Yoga gelehrt und Pranayama und verschiedenste Meditationsformen. Mhm. Aber durch das Zusammentreffen mit Papaji, mit dieser absoluten Wahrheit, auch mit dieser radikalen Erkenntnis, dass eben keine Trennung besteht zwischen dem Göttlichen oder sagen wir der Wahrheit und mir oder den Schülern, konnte ich nicht mehr diese relativen Lehren weiterlehren. Ja? Weil im Yoga wird ja immer noch vorausgesetzt, auch wie in der Religion, dass es etwas zu erreichen gibt, beispielsweise Erleuchtung oder Erwachen.
Und dass du getrennt bist.
Und dass man selber noch nicht so weit ist, deswegen muss man praktizieren, deswegen muss man ja üben, deswegen muss man ja meditieren, um sich zu reinigen, um sich zu transformieren, Und in dem Advaita meiner Meisterlinie ist die Erkenntnis eben eine andere. Und deswegen wird klar gesagt, dass kein Üben notwendig ist, sogar eher hinderlich ist. Praktizieren, meditieren, all diese Sadhana, also die spirituelle Übung, eben nicht nötig ist, sondern gleich direkt erkannt werden kann, was meine wahre Natur ist.
Genau, bei mir kommt sofort so ein, wenn ich nicht meditieren soll und die, oder wenn das nicht notwendig ist und diese anderen Übungen, was dann? Kommt sofort so. Was dann? In die Stille gehen oder was? Einfach nur leben, glücklich sein? Sondern was dann? Gibt es da einen dann? Weil ich habe sofort diese Frage, was soll ich dann machen?
Alles, was wir ausüben, anwenden, praktizieren, tun wir ja mit etwas. Ja, man könnte sagen, meditieren geschieht durch den Geist. Ja. Ich habe ja auch ein Ziel in der Meditation, das ist ja zumindest, dass ich versuche, meinen Geist zu beruhigen oder zu harmonisieren. Ja. Mhm. Der unruhige Geist, Gedanken überspültes Sein, ja, soll beruhigt werden durch Meditation. Und Meditation bedeutet natürlich eine Trennung insofern, dass ich einen Meditierenden habe, also mich, der meditiert. Dann habe ich den Akt der Meditation, das auch mit einer Form oftmals hergeht. Ich sitze in einer gewissen Form da, ja, oder ich schließe meine Augen, wie auch immer. Es gibt also den Akt der Meditation und dann gibt es natürlich noch das Ziel der Meditation. Ne? Was könnte jetzt Erleuchtung sein? Oder könnte, wie gesagt, Harmonie des Geistes sein? Oder könnte ich sagen, ich möchte zur Ruhe kommen? Und dadurch wird natürlich gleich ein Prozess initiiert, was wiederum Trennung bedeutet. Ne? Jetzt in dem, beispielsweise in der Hingabe oder auch in der Selbstergründung, was so gilt als Stilmittel, ja, des Advaita, gibt es halt so etwas Direktes, wo man so ein Akt, so ein Tun nicht initiiert, sondern direkt ankommt im Jetzt.
Du hast gesagt Hingabe und?
Selbstergründung. Selbstergründung. Selbstergründung, was im Sanskrit heißt Atma-Vichara, also das Hinterfragen eigentlich des Ich, ja? Dass wir also diese eine Person konstituiert sich ja erstmal durch einen Ich-Gedanken, Ich-Gedanken. Ich würde es mal so beschreiben: Wenn Sie schlafen, dann sind Sie, wenn beispielsweise kein Traum da ist, dann ist der Körper verschwunden, ist ruhig, den nehmen Sie nicht wahr. Und auch die Person wird nicht wahrgenommen. Die kann im Traum in verschiedenen Formen sich manifestieren, wahrgenommen werden. Und wenn der Körper dann aufwacht, aktiviert sich der Geist. Ich-Gedanke ist dann da. Erst kann es sein, man nimmt plötzlich die Welt wahr, man sagt dann, ich weiß gar nicht, wo ich bin, beispielsweise geht es ab und zu. Meistens sind wir es gewohnt, wenn es das übliche Zimmer ist oder Schlafzimmer. Kommt praktisch, die Welt entsteht und sofort konstituiert sich die Person aus was? Aus der Erinnerung, ne? Aus der Vergangenheit. Dass ich gestern schon im gleichen Raum war, dass ich die Tätigkeit habe, heute ein Interview zu geben, also schon wieder Pläne für die Zukunft und vorher muss ich aber jetzt, oder will ich jetzt noch meine Zähne putzen und eine Dusche nehmen, etc. etc. Die Person ist entstanden und hat sich konstituiert, jetzt das zu hinterfragen, hinterfragen mit der Frage, wer bin ich? Wer ist eigentlich das Ich, in dem die Gedanken der Vergangenheit, die Wahrnehmung, die Sinneswahrnehmung der Gegenwart und auch die Pläne von der Zukunft überhaupt stattfinden. Wer ist das überhaupt? Zuerst mal zu ergründen, was ist eigentlich, was liegt unserer Person zugrunde? Weil dann auch die Möglichkeit entsteht, diese krampfhafte Identifikation mit dem Körper und auch mit unserem Geist, unserer Emotion zu demaskieren, dass das alles Funktionen sind des Geistes, aber in Wirklichkeit es eine Essenz gibt, eine Qualität oder ein Seinsgrund, in dem all das andere stattfindet, aber der an sich unberührt ist, der frei ist. Ja. Mhm. Und dann ist es möglich zu erkennen, es gibt eigentlich ein tieferes Ich, weil das ist ja auch noch ein Ich, das ist ja auch etwas, was wahrgenommen wird. Mhm. Bewusstsein ist ja hier, wenn kein Bewusstsein da wäre, würde ich auch das Absolute nicht wahrnehmen können. Ja? Aber eben nicht nur das Gegrenzte unserer Person, sondern ein tieferes Sein und dann die Erkenntnis, das bin ich in Wirklichkeit. Das nennt man also Selbstergründung, auf den Grund gehen, was liegt eigentlich allem zugrunde und dann die Selbsterkenntnis, zu wissen, das bin ich in Wirklichkeit, ich bin das und nicht die begrenzte Person mit ihren Hoffnungen, Freuden, aber eben auch mit dem Leid und mit den Ängsten. Also eine Befreiung.
Und ist das diese Hingabe und Selbsterkundung, ist das, was man auch im Satsang dann erleben kann? Also wenn und du bietest ja Satsang der Stille an. Ist das, weil ich war mal drin und ich wusste jetzt gar nicht, dann war halt Stille und dann wusste ich jetzt gar nicht, warum ist jetzt still? Soll ich jetzt meditieren? Also es war so, okay, dann war es still. Wann ist es vorbei? So ungefähr. Ist es aber im Prinzip das, was ich da für mich ergründen könnte? Hingabe an Gott? Also ich
nenne es Yoga, Yoga der Stille.
Ja.
Yoga der Stille, aber weil eben das Advaita, die non-dualistische Erkenntnis ist auch eine sehr, sehr hohe oder ist die höchste Form des Yoga. Ja, die höchste Form des Yoga, wenn das Wort Yoga ja noch heißt eigentlich ein Joch. Ja, das ist etwas, was mir auf die Schultern gelegt ist, wo ich etwas tun muss oder tun will, um etwas zu erreichen, nämlich Befreiung oder Selbsterkenntnis oder Erleuchtung, Erwachen. Jetzt in dem Jhana-Yoga, wie das dann heißt, auch Yoga der Stille, genau, das jetzt mit Jhana-Yoga, ist halt dann wieder ein Sanskrit-Begriff, den ich dann vermeide, weil ich möchte, dass die Menschen es verstehen, warum ich das so und so nenne. Jhana-Yoga, Jhana ist etwas wie die absolute Erkenntnis, ja. Und man könnte dann sagen, Yoga des Wissens. Ja. Ich nenne es eben Yoga der Stille, eben, dass die Besucher von vornherein gleich wissen können, da herrscht auch Stille. Meine Erfahrung ist eben, dass Stille die mächtigste Kraft im Universum ist, weil alles in der Stille geschieht. Weil Stille ist der absolute Seinsgrund, in dem alles entsteht und wieder vergeht. Meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr gut ist, wenn Menschen, die aus dem Alltag kommen oder im Berufsleben mit ihren Erlebnissen des Tages, vielleicht auch durch ihre Beziehungen, wie auch immer, oftmals sehr belastet sind und erstmal in Stille sein zu können und ruhig zu werden, ist sehr, sehr, sehr günstig. Dann natürlich, wenn Menschen öfters gekommen sind, vielleicht auch dann so eine Unterweisung, könnte man das ja nehmen, erfahren haben, erklärt bekommen haben, was ist Selbstergründung, wie gehe ich da vor, durch das, was ich jetzt eben vorher kurz angerissen habe, in der Frage, wer bin ich, etc., etc., dann können das Menschen anwenden. Aber wirklich beschreibbar, was in dem Yoga der Stille passiert, ist kaum möglich. Ich bin inzwischen nicht wirklich ein Mysterium. Es ist ein Mysterium, dass in so vielen Menschen Wunderbares geschieht. Bei manchen kommen ganz tiefe alte Ängste oder Schmerz oder Leid nach oben, kann dann wahrgenommen werden und sich befreien. Andere Menschen machen Erfahrung eben von einer Entlastung, andere Menschen Einheitserfahrungen, andere haben Liebesausbrüche. Es ist wunderbar, was geschieht. Und ich glaube eben gerade deswegen, weil es auch nicht so definiert ist von vornherein, das und das muss gemacht werden oder wie ein Satsang aussieht. Was wir jetzt in einem Festival waren, da hatte ich jetzt ja zwei Satsang, die können ja auch sehr unterschiedlich sein. Also kann sein, es ist ganz still, es kann aber auch sein, es ist ein Dialog da oder es gibt dann irgendwie sowas wie eine Unterweisung, aber es kann auch sein, es ist sehr, sehr humorvoll und ja, wird viel gelacht und nicht ganz so seriös, nicht ganz so ernst. Und viele, viele, viele Menschen berichten dann, dass es für sie wunderschön war.
Ja, ich war mal da bei dir und dann wurden auch Fragen gestellt nach der Stille. Und ich habe nur eine Angst im Raum gespürt.
Ach ja.
Total. Und ich hätte niemals eine Frage gestellt, weil ich Angst hatte.
Ach ja.
Was hat das zu bedeuten? Hat es mit mir zu tun? Ist da mein Angstthema hochgekommen?
Naja, generell war ja so eine primäre Erkenntnis von Buddha, war ja, dass alles, was geschieht, unsere eigene Erfahrung ist. Wenn ich ja derjenige bin, der es wahrnimmt, der es erfährt. Angst, das germanische Wort Angst, heißt Enge. Enge, also ist eine Erfahrung, eine sehr begrenzte Erfahrung. Ja? Praktisch das Bewusstsein, was da einem absolut völlig unbegrenzt wird, ja? Sehr, sehr eng reduziert wahrgenommen wurde. Ja? Vielleicht war ihre Atmung etwas blockiert. Ja? Einfach die Atmung war blockiert oder das Zusammensein mit so vielen Menschen in einem Raum, ohne dass da jemand spricht, war für sie ungewohnt. Es gibt ja auch, wenn Menschen zusammensitzen, selbst wenn es beim Familientreffen ist oder bei einem freundschaftlichen Zusammenkommen von Menschen, wird es als befremdlich erfahren in unserer Kultur, wenn Stille herrscht. Weil wir im sozialen Duktus es gewohnt sind, dass man miteinander kommuniziert. Das ist ein Zeichen von: Ich bin freundlich, ich bin dir nicht böse gesinnt. Ja? Dann bei uns eigentlich eher das ist, wenn zwei Menschen nicht miteinander sprechen, dann sind die eingeschnappt oder sind die sauer oder sind die kommen nicht miteinander klar, deswegen wird nicht gesprochen. Ja? Und eher das Sprechen gilt so eine Bestätigung von alles ist fein und ist wunderbar. Und dass jetzt diese Qualität der Stille gibt es in unserer Kultur nicht so sehr. Ja. Und deswegen gab es ja auch Pädagogen beispielsweise, die gesagt haben, eigentlich sollten wir den Kindern erst einmal Stille lernen, weil das niemand gewöhnt ist bei uns, die Qualität der Stille und die Kraft der Stille. Ne.
Was mich noch interessiert ist, würdest du dich als Meister bezeichnen oder was bist du im Prinzip, wenn du beim Satsang bist? Sind die kommen, die Schüler und du bist der Meister?
Die Bezeichnung entsteht eigentlich bei demjenigen, der kommt.
Yes.
Ich war, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem Namen Madoka und ich schreibe da, wenn sowas ein Poster oder irgendeine Ankündigung von mir gemacht wird, genügt es mir, wenn der Name steht, Madoka. Wie jetzt die anderen Leute das wahrnehmen, ob die in mir einen Vortragenden sehen oder als einen Meister oder als einen Lehrer, ist denen ihre Sache. Meine Botschaft ist ja, du bist bereits frei. Es gibt keine Trennung. Also gibt es auch keine Trennung zwischen dem Meister und dem Schüler. Aber natürlich, derjenige, der sich identifiziert mit seinem Körper und glaubt, diese Person zu sein, der sieht dann auch den Guru als einen Meister oder als einen Lehrer, durch den er etwas lernen kann oder etwas loslassen kann oder wie auch immer. Ja. Aber die Bezeichnung wähle ich eigentlich nicht.
Ja. Aber deine Präsenz beim Yoga der Stille, das ist schon wichtig für die Menschen. Oder könnte ich das auch einfach zu Hause für mich erfahren? Warum kommen die Menschen dann, du machst das ja auch nicht als Einziger, es gibt ja sehr, sehr viele, die das machen. Warum kommen die Menschen zu den Meistern oder euch?
Ja, das heißt ja traditionell, dass das entsprechend der Prägung, ja, oder man kann auch sagen, dem Reifegrad vielleicht, des Menschen ist er eingezogen von einem Guru, ja, beispielsweise. Andere Menschen sind jetzt angezogen von einem Popstar beispielsweise oder von einem Fußballstar und der verkörpert irgendwelche Werte und Ideale, die in der Frequenz sind von diesen Menschen und das begeistert sie, ja, und das finden die ganz toll. Andere Menschen sind sie angezogen von einem Guru, das finde ich dann halt ein Begriff, der eigentlich zweierlei sagt. Guru kann man ja übersetzen mit Vertreiber der Dunkelheit. Dunkelheit steht dann für Ignoranz, eben für die Erkenntnis, was ist mein wahres Sein. Aber das Wort Guru hat auch noch die Bezeichnung kommt auch noch etymologisch von Guri, und Guri heißt Konzentration im Sanskrit. Also durch die Konzentration, könnte man sagen, des Schülers auf die Klarheit des Meisters oder auf die Präsenz des Meisters geschieht auch in dem Menschen etwas. Dem Menschen etwas. Wenn man jetzt natürlich schon weiß inzwischen, dass selbst molekular, wie man so, wo das Wasser untersucht wurde beispielsweise, ja, wenn man zwei Gläser Wasser nebeneinander stellt, und dann ist es nach einer gewissen Zeit so, dass eine gewisse Qualität des einen Wassers auch im anderen Glas vorhanden ist. Oder sagen dann, hallo, ich habe es aber nicht zusammengegossen. Ja. So kann man ja auch verstehen, wenn man bedenkt, wie viel großen Wasseranteil zum Beispiel ihr Körper hat, mein Körper. Ja. Gerade im Gehirn, das ist ja extrem, ist ja auch verständlich, dass da ein energetischer Austausch stattfindet, bei einem molekularen Austausch von dem Guru und dem Schüler, wenn ich das jetzt mal bezeichnen will, oder sagen wir mal zwischen den Besuchern. Und es ist so, dass viele Menschen berichten, wie segensreich es für sie ist, zum Yoga-Stille zu kommen. Und die machen die Erfahrung von Frieden oder von Beruhigung, von Entspannung, von Stimulanz auch, von Enthusiasmus. Ja. Heißt ja, da ist ja Theo dabei, Gott. Ne? Also wirklich eine göttliche Erfahrung zu machen, das geschieht bei sehr vielen Menschen und deswegen kommen die. Aber dass natürlich auch dieses Göttliche oder auch diese Präsenz überall ist, auch im Hause, ja, von Ihnen oder von der Kamerafrau. Mhm. Das ist überall. Also ich sage ja nicht zu Menschen, nur in meiner Aura, da ist die Wahrheit und woanders ist alles ganz schlimm. Nein, kannst du weißt, es geht ja nicht darum, zu einem Meister zu kommen, der einen in eine Abhängigkeit bringt, sondern ist ja, wenn man sagen kann, eine Funktion gibt es vom Meister oder vom Guru, geht es ja um die Befreiung. Ja? Die Befreiung der Begrenzung. Ja? Die Angst verschwinden kann und der große, totale Bewusstseinsraum erkannt wird.